Ulrike Evering, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in Rheine. Mit der unterhalte ich mich jetzt ein bisschen über Eltern, über Kinder, über Schule und alles, was da so zugehört. Mobbing, ein großes Thema, immer wieder. Mobbing gab es wahrscheinlich schon immer, aber heißt eben heute Mobbing und früher hieß es anders.
Ja, also Mobbing ist ja ein sozial-psychologisches Phänomen. Also jemanden auszugrenzen und dann damit den Zusammenhalt in einer Gruppe zu stärken. Und das ist was ganz Archaisches, wie Sie eben auch schon gesagt haben. Ja, das gab es immer schon und ja, wahrscheinlich wird es das auch immer geben, weil ja, das ist uns Menschen zu eigen. Also andere auszugrenzen, um selber überleben zu können. Dass wir mittlerweile in unserer Evolution über andere Möglichkeiten verfügen, dass es ganz selten nur noch um Leben und Tod geht und ums Überleben, das blenden wir manchmal aus.
Aber warum mobben Kinder und Jugendliche eigentlich andere Kinder und Jugendliche? Und manchmal nimmt das ja wirklich Formen an.
Ja, das ist letztendlich unserer immer komplexer werdenden Gesellschaft geschuldet. Also Angst und Unsicherheit und Unzufriedenheit nehmen immer mehr zu. Und eigene Bedürfnisse werden eher vor kollektiven Interessen gestellt. Also Egoismus vor solidarischem Miteinander. Also das kann man schon vermehrt feststellen. Ja, es gab da ja auch einen Wertewandel. Die persönlichen Ansprüche sind gestiegen. Die Selbstverwirklichung, Autonomie, Individualität stehen mehr im Vordergrund bei uns Erwachsenen. Und wir sind nun mal auch ein Vorbild für unsere Kinder. Und dann werden eigene Ziele auf Kosten und zum Schaden von anderen umgesetzt. Ja, und die zunehmende Verunsicherung, Ängste in unserer Gesellschaft, mangelnde Orientierung, das führt auch alles dazu, zumindest bei einigen Kindern und Jugendlichen, dass das Aggressionspotenzial zunimmt und dass sie dann eher bereit sind, andere ja mit Gewalt zu begegnen. Und ja, da sind wir wieder bei diesem archaischen, überlieferten Überlebenskampf, alle gegen einen mit dem Ziel des Überlebens oder mit dem Ziel der Selbstverwirklichung. Ja, und dabei treten moralische und ethische Werte und Normen in den Hintergrund.
Viele Kinder oder Jugendliche, die gemobbt werden, sagen ja erstmal keinem was, vertrauen sich weder Eltern noch Freunden an. Die Frage, warum sagen die nichts? Schämen die sich oder woran liegt das?
Ja, also dass Eltern meistens oder oft erst sehr spät über die Mobbing-Erfahrung ihrer Kinder erfahren, das ist nicht selten. Also vielfach aus Schuld und Schamgefühlen, ja, oder weil sie mitkriegen, die Eltern sind eh schon so belastet, wir wollen die Eltern nicht noch mehr belasten. Und daher ist es ganz wichtig, dass die Eltern die Warnsignale von Mobbing bei ihren Kindern erkennen. Und das ist sowas wie, ja, wenn ihr Kind morgens nicht mehr zur Schule will, wenn es vermehrt über Bauchschmerzen und Kopfschmerzen klagt, wenn es Einschlafschwierigkeiten gibt, Albträume, Appetitlosigkeit oder wenn ihr Kind Schulsachen beschädigt mit nach Hause bringt, ne, dann sind das Warnsignale, auf die Eltern achten sollten.
Wenn ich jetzt feststelle, oder mein Kind öffnet sich auch und ich weiß, mein Kind wird gemobbt, wie gehe ich denn dann damit um? Also erstmal mit meinem eigenen Kind. Was erzähle ich dem? Was mache ich mit dem Kind?
Ja, also bei Mobbing-Verdacht sollten die Eltern auf jeden Fall das Gespräch erstmal mit ihrem Kind suchen und ihm so die eigene Betroffenheit, aber auch Verständnis entgegenbringen und ihm deutlich zu verstehen geben, dass Mobbing nicht hinzunehmen ist und dass die Eltern nun Kontakt zur Schule aufnehmen werden. In erster Linie zum Klassenlehrer, zur Klassenlehrerin, weil es ist wichtig, eine Öffentlichkeit herzustellen. Weil wenn man diese Öffentlichkeit hat, dann fällt es den Mobbing-Tätern schon schwerer, so weiterzumachen. Ich rate davon ab, vorschnell Kontakt zu den Kindern, Jugendlichen aufzunehmen, ne, die mobben und auch ja zu deren Eltern. Weil meine Erfahrung ist, dass sich dann der Konflikt häufig verlagert auf die Erwachsenenebene. Und das bringt in der Regel nicht so viel. Ja, also an erster Stelle die Schule informieren, den Klassenlehrer, die Klassenlehrerin, eventuell den Schulleiter. Viele Schulen haben auch mittlerweile Mobbingbeauftragte, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, die sich bestens auskennen mit dem Thema Mobbing. Es macht auch Sinn, Elternpflegschaftsvorsitzende zu informieren und auf dem nächsten Elternabend mit allen Eltern darüber zu sprechen, damit die wiederum mit ihren Kindern sprechen können, auch wenn sie nicht direkt beteiligt sind. Ja, Eltern sollten auch darauf achten, dass Lehrer Klarstellung beziehen gegen Mobbing und den Mobbingtätern und auch den zusehenden Schülern einen Perspektivwechsel ermöglichen. Also, dass die sich in das Mobbingopfer hineinversetzen können. Also sowas wie, stell dir mal vor, dir würde das passieren. Und da gibt's wunderbare Methoden, wie man das mit Kindern und Jugendlichen machen kann. Ja, als präventive Maßnahme vielleicht noch können Eltern ihre Kinder zu sozialen Kompetenztrainings anmelden oder Trainings zur Persönlichkeitsentwicklung. Die werden ja von Jugendhilfeträgern, von Bildungseinrichtungen, Beratungsstellen angeboten und da können Kinder Kommunikationsstrategien und Konfliktbewältigungsstrategien erlernen und ausprobieren.
Wenn das jetzt so klappt, dass ich meinem Kind vielleicht auch mit Hilfe des Lehrers helfen kann, dass Mobbing aufhört und dem Kind es wieder gut geht, ist ja alles fein. Kann ich als Eltern erkennen, wann es vielleicht Zeit ist, professionelle Hilfe zu holen, zum Beispiel bei einem Psychotherapeuten etc. pp. Was sind da so Signale, wo ich sage, so jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich da vielleicht einen Schritt weitergehen?
Also wenn sich zum Beispiel depressive Symptome bei den Kindern und Jugendlichen einstellen, das heißt, der Antrieb ist ganz schlecht, die kommen also kaum noch irgendwie vor die Tür, die ziehen sich mehr und mehr zurück, wollen sich auch nicht mehr verabreden oder die Stimmung ist auch schlecht, die sind oft so weinerlich, dann kann das schon ein Hinweis auf eine depressive Symptomatik sein. Und im Kindesalter geht diese depressive Symptomatik immer mit regressiven Tendenzen. Also das muss man sich so vorstellen, dass die Kinder in frühere Entwicklungsstufen zurückfallen. Also dass sie dann vielleicht wieder Daumen lutschen oder ins Bett ihrer Eltern gekrabbelt kommen. Das sind Signale, wo die Eltern nochmal sehr genau hingucken sollen. Manche Kinder reagieren auch mit aggressiven Verhaltensweisen. Also diese Kombination aus sozialem Rückzug, regressiven Tendenzen und aggressiven Verhaltensweisen, das sind schon Signale, ne, wo die Kinder Kontakt aufnehmen sollten zum Pädiater, vielleicht zum Kinderarzt, ne, zum Hausarzt, ne, und natürlich auch zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten. Bei den Jugendlichen kommen oft auch lebensmüde Gedanken noch hinzu, ne, also dass sie tatsächlich Suizidgedanken haben, die sich so aufdrängen, ne, dass sie sich selber überhaupt nicht mehr selbstwirksam erleben und es hat ja sowieso alles keinen Sinn mehr. Das sind also wirklich deutliche Signale dafür, ne, dass man sich externe professionelle Hilfe holen sollte.
Vom Mobbing jetzt mal weg, so allgemein zur Erziehung. Ich meine, Erziehung ist ein großes Feld und jeder Mensch ist anders und Eltern sein ist genauso schwierig wahrscheinlich wie Kind sein und ein Rezept dafür gibt's wahrscheinlich gar nicht, wie man richtig oder falsch erzieht. Aber was ist denn so vielleicht eine Regel oder ein Erfahrungswert von Ihnen? Wie kann ich denn meine Kinder in Anführungsstrichen richtig erziehen? Wie viel freie Leine lasse ich denen oder wo setze ich klare Grenzen?
Ja, ein Rezept wäre in der Tat schön, aber gibt es leider nicht. Ja, und ich würde es gerne anhand von Erziehungsstilen vielleicht erklären. Also es gibt ja einmal den autoritären, den demokratischen und den laissez-fairen Erziehungsstil. Und neueste wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass ein Kind die besten Entwicklungschancen hat, wenn es mit einem demokratisch geprägten Erziehungsstil erzogen wird. Und die Forschung kann mittlerweile nachweisen, dass sich Kinder, die überwiegend demokratisch erzogen wurden, neben einem guten Maß an Selbstvertrauen und sozialen Kompetenzen auch einfach zufriedener sind und leistungsfähiger sind als andere Kinder und Jugendliche. Meiner Erfahrung nach kommt ein flexibler Erziehungsstil, also eine Mischung der verschiedenen Erziehungsstilen mit einem Schwerpunkt auf dem demokratischen Stil einer in Anführungsstrichen richtigen Erziehung schon sehr nahe. Also das heißt, Erziehung sollte situationsabhängig geschehen. Also in bestimmten Situationen ist zum Beispiel ein autoritäres Handeln gefragt, mit klaren Regeln und klaren Grenzen. Entscheidungen werden dann von den Eltern auch mal alleine getroffen. Dann sagen Eltern sowas wie, du machst das jetzt, weil ich das will. So. Ja? Und in anderen Situationen sollte man dann eher wieder demokratisch entscheiden. Also Dinge sollen dann diskutiert werden und gemeinsam entschieden werden. Und dann ist es aber auch wichtig, den Kindern genügend Freiraum zu bieten, um sich selber auszuprobieren und sich eigeninitiativ und kreativ entwickeln zu können. Ja, also insgesamt sollten die Eltern ihre Kinder aus meiner Sicht gut im Blick haben, keinen Extremen folgen und vielmehr mit Liebe, Respekt, Wohlwollen, und sie sollten Interesse zeigen und mit gesundem Menschenverstand und Bauch- und Fingerspitzengefühl und natürlich auch mit einer Prise Humor situationsangemessen reagieren. Und dann ist Erziehung auch wieder ganz leicht und kann sogar Spaß machen.
Demokratischer Erziehungsstil klingt gut, und unter Demokratie können wir uns ja eigentlich alle irgendwie was vorstellen, aber in der Praxis heißt das wahrscheinlich, wichtig ist auf jeden Fall immer viel zu sprechen und nicht aneinander vorbeizuleben, ne?
Ja, und die Kinder im Blick zu haben. Und das ist natürlich schwer, weil in der heutigen Gesellschaft haben wir so viele Möglichkeiten. Also wir Erwachsene ja auch. Es gibt ganz viele Termine beruflich, die wir haben. Aber auch in der Freizeit, privat, haben wir ganz viele Interessen, ganz viele Möglichkeiten. Und es ist nicht immer so, dass man die Kinder gut im Blick hat. Das ist, wenn es mal passiert, auch nicht tragisch. Aber wenn es über einen längeren Zeitraum erfolgt, da kann einem schon auch die Situation der Kinder nicht mehr ganz so bewusst sein. Ne? Und da können Kinder leiden und wir kriegen es nicht mit. Und das kann dann schon auch problematisch werden. Also das heißt, sich immer wieder Auszeiten nehmen, ne? Das Tempo auch zu reduzieren. Ich glaube, das ist auch eine der größten Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Ne? Langsamer zu werden, bewusst wahrzunehmen, was ist eigentlich, ne? Und natürlich viel auch mit dem Kind reden, aber nicht nur reden, sondern auch machen und tun. Und bei Kindern geht es viel um Erlebnis, pädagogische Dinge, die man macht, ne? Und darüber wird Beziehung gestaltet und entwickelt sich auch Bindung.
Jetzt läuft natürlich ja heute vieles digital. Jeder hat ein Smartphone, die Eltern haben ein Smartphone, die Kinder haben ein Smartphone, jeder sitzt in der Ecke und macht sein Ding mit dem Smartphone. Aus Ihrer Erfahrung, hat das die Gesellschaft, hat das die Kinder, hat das die Eltern zum Positiven weiterentwickelt, oder sind das gar nicht so große Unterschiede im Gegensatz zu früher, als wir noch nicht den ganzen Tag mit dem Handy unterwegs waren?
Doch, ich glaube schon, es hat sich sehr verändert. Naja, aber wir können das Rad nicht mehr zurückdrehen, das ist halt so, ne? Und das hat ja auch ganz viel Positives, ne? Also wenn ich daran denke, ne, wenn wir uns verabreden wollen, wir können eben eine WhatsApp schreiben, wir sind in Gruppen unterwegs, ne, Informationen fließen viel, viel schneller als früher. Also es gibt sicherlich viele positive Aspekte. Aber auch da ist es wichtig, dass die Eltern gut gucken, wie gehen die Kinder mit diesen sozialen Medien um. Ab wann ist es gut, dass ein Kind ein Handy bekommt? Wie nutzt mein Kind das Handy oder auch die anderen sozialen Medien? Da sollten Eltern schon auch genau gucken und dann auch Grenzen ziehen, auch wenn sie dann den Unmut ihres Sprösslings ernten. Aber das macht sich auf jeden Fall mittelfristig und langfristig auch bezahlt.
Ja. Jetzt gehe ich ja davon aus, dass die Eltern ihre Kinder alle gleich lieb haben. So sollte es ja eigentlich sein. Trotzdem haben ja viele Eltern doch so ein Lieblingskind. Oder man sagt ja oft, ne, die Mütter können besser mit ihren Söhnen, die Väter besser mit ihren Töchtern. Woran liegt das eigentlich, dass es so Lieblingskinder gibt?
Ja, also wenn wir zurückgucken, finden wir das ja sogar schon in der Bibel. Oder auch in vielen Märchen der Gebrüder Grimm wird dieses Thema aufgegriffen. Und es ist ja noch gar nicht so lange her, dass es selbstverständlich war, dass der erstgeborene Sohn grundsätzlich das Haus und den Hof erbte und die anderen Geschwister, naja, das Nachsehen hatten. Heute soll alles möglichst gerecht zugehen. Aber dieses selbst sich auferlegte pädagogische Ideal, das ist zwar sehr lobenswert, aber eigentlich gar nicht zu erfüllen. Jedes Kind hat einen einzigartigen Charakter und hat zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Bedürfnisse. Und da ist es auch wichtig und es ist eigentlich auch zwangsläufig so, dass die Eltern ihr Verhalten darauf einstellen. Wissenschaftler haben auch herausgefunden, dass eine Bevorzugung bzw. eine Benachteiligung eines Kindes durch die Eltern eher die Regel ist als die Ausnahme. Und es gibt verschiedene Gründe, warum sich ein Elternteil zu einem Kind mehr und zu dem anderen weniger hingezogen fühlt. Und unter anderem ist es zum Beispiel so ein unbewusstes Verhalten, dass es einen natürlichen Drang bei uns Menschen gibt, attraktiveren und gesünderen Artgenossen viel mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Also Mütter und Väter favorisieren deshalb häufiger ihre hübschesten Kinder. Ganz einfach. Aber auch kranke Kinder erfahren oftmals mehr Fürsorge als ihre gesunden Geschwister. Ja, und Mütter, wie Sie eben schon sagten, pflegen häufiger zu ihrem erstgeborenen Kind eine besonders intensive Bindung. Und Väter verhätscheln daher dann oft ihr jüngstes Kind, ne, was dann so eher das Nesthäkchen oder die Prinzessin ist, wenn es ein Mädchen ist. Häufig werden Kinder auch bevorzugt, wenn sie pflegeleicht sind und strebsam sind, so gute Tugenden eben haben. Und ja, zudem fühlt sich mancher Elternteil auch einer Tochter bzw. einem Sohn näher, wenn er sich selbst in diesem Kind wiedererkennt. Sei es im Äußeren oder auch in seinem Temperament, in seinen Wesenszügen. Andere fasziniert dagegen dann wieder, wenn der Sprössling also ziemlich aus der Art schlägt und so Dinge macht, ne, die man sich selber früher nicht getraut hat. So, das kann also auch so ein Grund dafür sein, ne, warum man dieses Kind besonders toll findet. Ja, und wieder andere wollen ein Kind mehr behüten und beschützen, das vom Partner weniger bevorzugt wird. Und das machen typischerweise Menschen, die früher selbst sich benachteiligt gefühlt haben in Familien.
Wie ist das denn umgekehrt? Kinder haben ja auch Lieblingseltern, oder?
Ja, ich wollte eben noch zu dem, was ich vorher gesagt habe, sagen, dass es ganz normal ist, dass das vorkommt und dass es auch nicht schlimm ist. Ne, dass es nur wichtig ist, dass es nicht ein langfristiger Prozess ist. Denn wenn das langfristig ist und ein Kind immer wieder merkt, ne, ich komme zu kurz, ich bekomme nicht das, was ich eigentlich brauche, ne, dann leidet die Seele enorm darunter. Und da sollten Eltern gut sich auch selbst reflektieren und gucken, ne, dass das wirklich nicht auf Dauer so ist, dass sich eins ihrer Kinder so benachteiligt fühlt. Dann zu Ihrer Frage, dass Kinder einen Lieblingselternteil haben. Ja, also das ist was ganz Normales. Das gibt es häufig und hat oft eine sehr einfache Erklärung. Also je nachdem, in welcher Lebens- und Entwicklungsphase so ein Kind ist, fühlt es sich einem Elternteil näher verbunden als dem anderen. Also wenn die Kinder in den ersten Jahren hauptsächlich von den Müttern großgezogen werden, dann sind das oft so Mama-Kinder und hängen am Mamas Rockzipfel. Manche Kinder werden aber gleich zu Papa-Kindern, sobald der Papa nach Hause kommt. Ja, oder sobald er mehr Zeit mit ihnen verbringt im Urlaub. Ja, und dann interessieren die sich gar nicht mehr für die Mütter. Was manchmal auch nicht so einfach ist, das auszuhalten. Ja, oder in der Kindergarten- und Schulzeit sind meistens die Väter gefragt, da Kinder dann häufig einen größeren Bewegungsdrang haben und die Väter oftmals selber noch gerne toben und spielen und so das berühmte Kind im Manne dann aktiv wird und dann sind Väter willkommene Spielpartner für ihre Kinder. Die Geschlechterrollen spielen ebenfalls eine große Rolle. Also wenn das Kind merkt, ah ja, ich bin Junge oder ich bin Mädchen, dann wird der Elternteil mit demselben Geschlecht interessant, da er sich dann mit ihm identifizieren kann. Also der Junge merkt dann, ah ja, ich bin Junge und ich werde irgendwann mal ein Mann wie Papa, ne? Und wie macht Papa das denn dann so? Und guckt sich das dann genau an und die Mädchen dann bei den Müttern. Ja, und dann gibt es ja auch noch sowas wie die ödipale Phase nach Freud, in der die Kinder den gegengeschlechtlichen Elternteil präferieren. Und in dieser Phase wollen die Jungen ihre Mütter heiraten und die Mädchen ihre Väter heiraten. Und manchmal favorisieren Kinder natürlich auch zumindest kurzfristig und oberflächlich den Elternteil, der gerade weniger streng zu ihnen ist, ne, und der sie gerade mal verwöhnt. Und ja, das setzen sie dann auch als Macht gegenüber diesen anderen Elternteil ein. Und das sind so ganz normale Prozesse. Dabei darf man nicht vergessen, Kinder können und wollen beide Elternteile lieben und dabei phasenweise einen bevorzugen. Und vielleicht hilft es dem gerade nicht so angesagten Elternteil dann auch, wenn er daran denkt, dass die Entwicklung zum Mama- und Papa-Kind lediglich der aktuellen Lebens- und Entwicklungsphase der Kinder und den dann daraus resultierenden Bedürfnissen. Also dass es damit zu tun hat.
Frau Evering, ganz herzlichen Dank. Vielleicht zum Schluss, haben Sie noch irgendwie einen Leitspruch, dem Sie folgen, was jetzt das Leben angeht, die Erziehung angeht?
Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich mehr und mehr auf unser Bauchgefühl verlassen, auf unsere Intuition verlassen, ne? Und den Spaß im Umgang mit Kindern nicht verlieren.